Let's talk about hydrogen.
The H2 Dialogue, Podcast Edition.
Herzlich willkommen zu unserem ersten Hydrogen Dialogue Talk. Mit unserer Talkserie wollen wir Ihnen einzelne Aussteller unserer Veranstaltung Hydrogen Dialogue und deren Technologie vorstellen. Ich freue mich, als allerersten Gast heute begrüßen zu dürfen, Dr. Andi Gradl. Andi Gradl und ich kennen uns schon. Wir durften im Februar zusammen im Bayerischen Wirtschaftsministerium nach Saudi-Arabien eine Delegationsreise machen zum Thema Wasserstoff. Lieber Andi, stell dich gerne doch erstmal selber vor. Die Zuschauer kennen dich nicht so gut, wie ich dich vielleicht schon kenne.
Ja, danke schön. Und es freut mich sehr, dass wir uns auf diese Art auch mal wieder sehen und hoffentlich bald in Präsenz dann auf der Messe. Mein Name ist Andi, ich bin chemischer Verfahrenstechniker und habe mit ein paar Mitgesellschaftern 2020 die BGX Energy GmbH gegründet für Biowasserstoffanlagentechnik und bin zudem noch stellvertretender Institutsleiter vom Energie- und Wasserstoffinstitut der Hochschule Hof. Und ja, dieses Jahr dürfen wir erstmalig mit dem Unternehmen auf dem Hydrogen Dialog auftreten.
Sehr schön, wir freuen uns, dass ihr kommt. Bevor wir ein bisschen mehr dazu erzählen, was ihr ausstellt, würde mich nochmal vorab interessieren, wenn ich richtig informiert bin, hast du deine Doktorarbeit damals, etwas schon her, über saubere Biomassevergasung geschrieben. Wie kommt man denn dazu, zu so einem Thema?
Mit einer Menge Fantasie. Also ich bin eigentlich mal gelernter Berechnungsingenieur mit Schwerpunkt Simulationstechnik im Maschinenbau gewesen, aber so von einer Hochschule aus in Promotionsrichtung zu schielen, ist nicht immer ganz einfach. Und da hat sich dann gezeigt, gut, ich habe Chemie zwar in der 11. abgewählt, aber wir müssen jetzt doch mal wieder ein paar Bücher bestellen, weil das eines der wenigen Themen war, die unsere Hochschule damals erreicht hat. Und in der sollte ich bleiben, weil ich da so ein bisschen Rennsport mitgemacht habe und das weiter betreuen. So kam es.
Vom Rennsport also dann zu der Biovergasung. Spannend. Ja, du hast schon aber gerade erwähnt, die BTX Energy GmbH, eine Firma, die du gegründet hast und auch schon Wasserstoff, also ihr produziert Wasserstoff aus biogenen Reststoffen. Magst du ein bisschen mehr mal dazu erzählen, was ihr da konkret macht, was ist das Besondere und für wen ist das interessant?
Wir haben ein paar Standbeine. Das größte ist im Moment die Biogasreformierung, sprich ich nutze einen Prozess, der seit Jahrzehnten, wenn nicht fast schon Jahrhundert, für die Dampfreformierung für Erdgas verwendet wird, also Wasserstoffherstellung aus Erdgas. Verwende ein bisschen Hirnschmalz, um das direkt auf Biogas anwenden zu können und kann dann auf dem landwirtschaftlichen Hof direkt 100 Meter entfernt von der Kuh, die ihr Geschäft macht, daraus Wasserstoff zum Vertanken CO2-negativ produzieren. Das ist so Standbein Nummer 1. Wir arbeiten dann derzeit noch in diversen Projekten für die Aufrüstung von Biomassevergasern. Sprich, wir haben da Reaktoren im Sortiment, die das wasserstoffarme zu einem wasserstoffreichen Gas machen, damit ich mit einem hohen Wirkungsgrad auch aus zum Beispiel Restholz aus den Wäldern Wasserstoff gewinnen kann. Da machen wir einen Teil der Kette und wir waren ja auch in Saudi. Das lag hauptsächlich daran, dass wir noch ein bisschen was mit Ammoniakspaltung für Importwasserstoff zu tun haben.
Klasse, davon kannst du ja gleich mehr erzählen. Aber lass mich nochmal einhaken. Du hast jetzt gesagt, also auf dem Bauernhof, ihr nutzt die Dampfreformierung praktisch nicht für Erdgas, sondern für biogene Stoffe. Produziert dann oder der Landwirt kann dann vor Ort bei sich 100 Meter entfernt Wasserstoff produzieren. Also sprechen wir von grünem Wasserstoff, wenn ich es richtig verstehe. Und du sagtest was mit Tanken.
Eins vorweg, Wasserstoff ist nie grün. Wenn er grün wäre, würde ich mir Sorgen um die Verdauung der Kuh machen. Aber grün ist eine Erfindung der deutschen Gesetzgebung, nicht mal EU-weit irgendwo vertreten. Es gibt Zertifikate, die kann ich mir erstellen lassen, auf denen steht Green Hydrogen. Die bekommt dieser Wasserstoff genauso wie der aus Elektrolyse. Aber er genießt auf jeden Fall CO2-Vergütungen als Treibstoff und dementsprechend, ja, es ist ein erneuerbarer Wasserstoff, der die gleichen Vorteile in etwa genießt wie der Elektrolyse. Und tanken kann ich den auch, wenn ich möchte, direkt am Hof, zum Beispiel bei uns in Krefeld.
Also eigentlich ein neues Geschäftsmodell für Landwirte, wie sie nochmal zusätzliche Umsätze generieren können oder eben autark dann ihre Traktoren tanken könnten, wenn sie wasserstoffbetriebene haben.
Und dadurch, dass der eben Methanemissionen verhindert und sehr, sehr umweltfreundlich dementsprechend ist, durch diese CO2-negative Bilanz verdient der auch schnell Geld für den Landwirt.
Muss er den wieder ins Netz einspeisen? Du weißt ja, ich bin ja die Veranstaltungsdame, nicht unbedingt Wasserstoffexpertin. Es wird immer viel diskutiert von Ausbau der Netze, nutzt man man bestehende Netze, Infrastruktur soll ausgebaut werden, oder eben auch die Stimmen, die sagen, na, dezentrale Produktion von Wasserstoff an den Orten, an denen er auch gebraucht wird. Wo ordnet sich da eure Technologie ein?
Na, da bin ich schon eher Fan von der dezentralen Erzeugung und Nutzung. Einfaches Beispiel: am Stadtrand von dem kleinen Städtchen Hof hier stehen ein paar Biogasanlagen. Würde ich eine von den kleineren verwenden, wäre die ganze Busflotte der Stadt versorgt und da hätte ich noch genug für Strom- und Wärmeerzeugung und niemandem was weggenommen. Ich glaube, ungefähr 5-mal den deutschen Busverkehr könnte ich versorgen, wenn ich sämtliche Gülle vom Feld hole, die heute noch dort liegt. Und das ist ja nur ein Reststoff von vielen.
Ja, wenn so viel Potenzial da ist, also ich höre schon, wir könnten jetzt den ganzen Busverkehr transformieren. Was würdest du sagen, wo steht Deutschland? Was braucht ihr? Was wäre dein Appell an die Politik, damit es noch mehr florieren kann oder die Transformation noch schneller gelingen kann?
Was Deutschland, wobei wir schon, ich will mich nicht beschweren, weit sind in dem Thema, aber gerade vielleicht auch ein paar Rückschritte wieder machen. Was Deutschland definitiv braucht, ist Technologieoffenheit. Ich sehe in letzter Zeit sehr oft Wunschlisten oder Technologielisten nach eigenen Vorstellungen derer, die die Dokumente schreiben, in Strategien und in Gesetzen. Und nehmen wir das Wärmeplanungsgesetz, ist eine ganz wilde Liste. Oder auch die Wasserstoffstrategie, ist einfach nur eine Liste an Technologien. Ich finde, man sollte Dinge an ihrer Klimabilanz messen und nicht an dem Namen ihrer Technologie. Weil ich sonst immer, wenn ich heute ein Dokument schreibe, vergesse, dass es morgen etwas geben könnte, das ich noch nicht weiß. Und somit werde ich zum Verhinderer. Deswegen einfach CO2-Bilanzen.
Ja, guter Ansatz, spannender Ansatz. Da für mich die Frage, ihr seid ja gegründet zwar aus einer anderen Firma, wenn ich es richtig verstanden habe, aus der WS, aber du bist ja doch nach wie vor sehr nah an der Hochschule dran. Wir haben ja doch auch in anderen Bereichen einige Startups, die aus Universitäten und Hochschulen gegründet werden. Wie würdest du sagen, im Bereich Wasserstoff, wie steht Deutschland da mit Ausgründungen oder auch Innovationen aus Hochschulen und Universitäten?
Ich denke, wir gehen in die richtige Richtung, ja. Wir haben ja auch ein paar Freunde in der Branche. Wir sehen es bei Hydrogenious, ist ja auch ein bisschen eine Geburt der FAU. Oder bei Cypox, eine Tochter würde ich es nicht nennen, aber ein Konstrukt, das aus der TUM gewachsen ist. Und viele andere. Es geht, aber wir sind auch im Moment noch keine Gründernation. Also wir sind nicht Silicon Valley. Es ist schon schwerer, in Deutschland an Risikokapital zu kommen, auf jeden Fall. Wobei es im Technologiesektor wieder einfacher ist als im IT-Sektor. Die tun sich noch schwerer. Aber ich denke, wir sind auf jeden Fall gerade mit Startups in der Szene die Treiber dieser Wasserstoffwende. Das sehe ich an sämtlichen Erfolgsgeschichten wie Sunfire etc. Alles, was jetzt gerade neu ist, kommt nicht aus dem Rahmen der OEMs in der Fahrzeugtechnik oder der etablierten Unternehmen in der Anlagenbautechnik, sondern sind alles neu gegründete, mindestens Töchter. Das ist schon spannend, weil das muss losgelöst von konservativen Dienstwegen sein. Das muss schnell gehen.
Weil du von Erfolgsgeschichten gesprochen hast, du hast Sunfire erwähnt und auch Hydrogenious. Hast du irgendwie so ein Highlight in eurer Firmengeschichte, in der Jungen, so eure größte Erfolgsgeschichte, ein großes Projekt oder Vorhaben?
Also ich muss schon zugeben, wir sind jetzt offiziell auch vom PTJ ernannt als Vorzeigeprojekt der energetischen Biomassenutzung. Das ist cool. Also der Tag, an dem ich 100 Meter wirklich entfernt von der Kuh in mein Wasserstofffahrzeug tanken konnte, das Ding so sauber war, dass es jeder Norm entspricht. Und ich weiß gar nicht, die Deutsche Welle, glaube ich, mit der Kamera gerade neben mir stand, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, das war schon so ein Moment. Da dachte ich mir auch wirklich vor der Kamera, während ich erkläre noch, das habe ich gerade nicht wirklich gemacht.
Ja, da ist die Idee zur Realität dann geworden. Dann kommst du nach Nürnberg mit deinem Wasserstoffauto, ja?
Ich hoffe doch.
Wir haben auch eine Tankstelle in Erlangen.
In der Regel sind die recht zuverlässig.
Und jetzt haben wir noch mal ein bisschen über Deutschland gesprochen, Landwirtschaft. Genau, ich hatte am Anfang schon gesagt, wir waren ja zusammen in Saudi-Arabien. Das Stichwort Ammoniak ist gerade gekommen. Magst du noch mal ein bisschen da erzählen, warum du dabei warst? Vielleicht auch, welche Potenziale du da gesehen hast oder auch nicht gesehen hast?
Ja, es ist so, dass man lange spekuliert hat, was der Energieträger für lange Transportwege in der Zukunft sein wird. Das hat man uns jetzt ein Stück weit genommen, wenn auch Saudi und Namibia und die jetzt wirklich anfangen zu bauen, wissen, dass es noch andere Technologien gibt für den Transport und dass LOHC zum Beispiel extrem interessant wird jetzt in den kommenden Jahren, hat man entschieden, Ammoniak-Synthesen dorthin zu stellen. Das heißt, wenn wir vom Erdöl weggehen als Import, dann werden wir Ammoniak einkaufen. Und das sind jetzt mit die größten Anlagen, die da im NEON-Projekt in Saudi entstehen oder auch die 7-Gigawatt-Pläne in Namibia. Und wenn wir die verwenden wollen, dann brauchen wir Spalter. Und das Cracking von Ammoniak zurück zu hochreinem Wasserstoff, das ist eins unserer jüngsten Steckenpferde.
Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber was ich gehört habe, das Thema ist nämlich auch in Brasilien. Die möchten ja auch zukünftiger Exporteur werden von Wasserstoff und planen ja auch die Lieferung über Ammoniak, zumal das ja auch Sinn macht als Teil der Düngemittelproduktion mit der starken Landwirtschaft auch. Ich hatte aber auch schon viele kritische Stimmen zum Cracking mit Ammoniak gehört. Magst du mal mir als Laie so ein bisschen erzählen, genau, Cracking, was sind da die Herausforderungen gerade mit Perspektive auch auf die Energiewende oder was für Ideen und Lösungen habt ihr da vielleicht gegebenenfalls auch?
Was es erstmal löst, ist, ich kann auf langen Transportwegen am Schiff sehr viel gleichzeitig transportieren, weil es eine hohe Energiedichte hat. Das hat Wasserstoff nicht und Flüssigwasserstoff ist mit sehr starken Verlusten in den Kryobehältern versehen, also nennt man Boil-off. Was Ammoniak allerdings an Nachteilen mitbringt, ist, es ist und bleibt giftig. Das heißt, es ist ein Gefahrentransport und ich sollte, also die sicherheitstechnischen Anforderungen sind höher. Das Cracking an sich aber als Route von der Synthese bis zurück zum Wasserstoff im Fahrzeug hat einen relativ hohen Wirkungsgrad. Und das ist das Schöne daran. Es ist wirtschaftlich, also es ist schnell wirtschaftlich. Wenn der Wasserstoffgestehungspreis passt und die Transportkosten dann auch, dann komme ich da schnell in ein wirtschaftliches Szenario. Beim Cracken ist jetzt aktuell, ja, oder war die Herausforderung, dass ich es wieder hoch rein sauber da rauskriegt, ohne Ammoniakspuren, weil die haben in einer Brennstoffzelle halt nichts verloren. Allerdings, was wir auch betrachten oder was wir auch anbieten können, sind zum Beispiel Grobcracker. Ich stelle ins Schiff weiterhin einen großen Verbrennungsmotor, der verbrennt aber Wasserstoff, der kann gern mal Spuren von Ammoniak in größerem Stil enthalten. Dann muss ich nur grob cracken. Die wissenschaftlichen Herausforderungen sind jetzt wirklich die Feinreinigungen ohne große Verluste. Da haben wir jetzt auch eine Promotion laufen.
Somit dann eigentlich eine Technologie, ja, ich habe schon Südamerika angesprochen, die uns helfen kann, uns da auch diverser aufzustellen und nicht nur über Pipelines dann den Wasserstoff nach Deutschland und Europa letztendlich zu bringen. Ja, wenn wir so Wasserstoff schauen, wir sprechen ja immer internationales Thema, die Länder haben diverseste Rollen vielleicht auch, also die einen, die ja eher zukünftige Exporteure werden wollen, Anwendungen der eigenen Industrie, manche nur als Transitland. Gibt es so Länder, wo du sagst, so für die deutsche Transformation, wir sprechen ja immer ja die Energiewende, soll ja auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Hast du vielleicht ein, zwei Länder, wo du sagst, von könnte Deutschland sich auch mal was abschauen?
Ich bin absolute Überzeugung, dass die Stimmen, die sagen, wir verlieren den Anschluss, falsch liegen und dass wir technologisch Spitzenreiter sind. Ja, ein paar asiatische OEMs waren jetzt schneller mit dem Brennstoffzellenfahrzeug, aber wir haben da mit sehr krassen innovativen Startups wie Quantron oder was auch im LKW-Bereich aufholen können und BMW hat jetzt die Lücke geschlossen zum PKW. Ich glaube, wir sind technologisch an der Spitze. Aber was man wirklich sagen muss, was nach EU-Recht leider schwierig ist, die amerikanische OPEX-Förderung. Das heißt, während ich erzeuge, bekomme ich zur Erzeugung eine Förderung dazu pro Einheit. Die hat schon was. Und auch andere, jetzt ganz junge amerikanische Fördersysteme, laufen uns da den Rang ab, was die Anreizwirkung angeht. Und da müssten wir jetzt schnell agieren, sind aber natürlich eingeschränkt durch EU-Recht. Man muss ein bisschen Kreativität walten, damit unsere Firmen nicht abmarschieren nach Amerika und dort produzieren und damit wir auch wirtschaftlich produzieren können.
Produzieren jetzt im Sinne von den Technologien oder wie ihr es anbietet, dezentral dann auch den Wasserstoff zu produzieren, anstatt ihn zu importieren.
Ja, auch die Produktion des Energieträgers selbst. Ich meine, wir haben eine Menge Möglichkeiten und es sind eine Menge Möglichkeiten heute wirtschaftlich. Auch durch den CO2-Handel, den wir im Verkehr über die Quoten und im Zertifikatehandel in der Industrie betreiben. Das passt alles dann. Es ist nicht so, dass das eine grüne Zukunft teurer sein muss. Es ist nur so, dass andere Nationen ein bisschen kreativer waren in der Fördergestaltung. Und das kann uns jetzt den Rang ablaufen, wenn wir nicht aufpassen. Weil es woanders einfach günstiger ist als bei uns. Das heißt nicht, dass es bei uns teuer ist.
Aber mehr unterstützen letztendlich, dass die Technologien oder die Produktion von Wasserstoff wirtschaftlich ist, rentabel ist für die Unternehmen und mehr Risikokapital für Startups am Ende des Tages auch Technologien voranzutreiben.
Ist nie verkehrt, glaube ich, ja.
Klasse. Hast du noch was, wo du sagst, wäre mir wichtig im Bereich Wasserstoff eine Aussage irgendwie nochmal zu platzieren, eine Message mitzugeben an Zuhörer, vielleicht auch an Kunden aus der Industrie, die überlegen, ob Wasserstoff ein Thema für sie sein kann oder auch an die Politik, wo du sagst, das hast du ja schon gesagt, das ist gut, aber zum Beispiel Technologieoffenheit beibehalten, nochmal mitgeben möchtest.
Ich glaube, so ein kleiner Appell an die Kreativität ist immer ganz gut. Wir haben es jetzt oft festgestellt, auch in Hochschulprojekten, eine Menge Menschen in Deutschland beschweren sich gerade über mangelnden Netzausbau. Und der macht unsere Partner gerade wahnsinnig kreativ. Also seine eigene Zukunft auf grün umzustellen mit Wasserstoff ist immer erst der zweite Schritt, weil ich immer die Direktnutzung des Primärenergieträgers betrachten muss. Wasserstoff bietet mir einfach unglaubliche Möglichkeiten, zum Beispiel zu puffern, zu speichern oder auch mitzunehmen, einfach als Transportmedium. Aber die Primärenergie ist immer die bessere. Bei mir ist es Biogas. Ich würde niemals Wasserstoff aus Biogas machen und anzünden. Das heißt, mein Appell ist immer vernünftig sein, aber auch kreativ sein. Einfach mal im Umkreis von 5 Kilometern meinen eigenen Platz ansehen und was kann der mir bieten. Und dabei auch zum Beispiel feststellen, vielleicht stehen nebenan 300 Kühe und könnten meine ganze Flotte tanken. Kann ja sein.
Sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Kreativität. Ihr seid ja bei uns auf der Veranstaltung, auf der Startup Area auch. Also an alle schon mal den Appell, die mehr von Andis Kreativität abbekommen möchten oder die Technologie gern kommen. Und da vielleicht auch der Hinweis an, ich glaube, ihr seid da super positioniert, weil direkt da auch nochmal Busse und Trucks stehen und auf der Bühne ja auch der European Hydrogen Transport Dialog stattfindet. Das heißt, es kommen auch Experten und Investoren aus Europa, die eben gerade das Thema Mobilität mit Wasserstoff fördern wollen. Und ich finde euren Ansatz klasse, dass man eigentlich so dezentral nicht nur Wasserstoff produziert, sondern ihn eben auch für die Autos nutzen kann, weil über die Nau GmbH, es laufen ja auch einige Förderungen, es ist ja immer die Diskussion, Henne, Ei, erst die Tankstellen oder erst die Autos, irgendwie alles gleichzeitig. Und ich finde es klasse, dass ihr da ja einfach so, wie du selber sagst, mit Kreativität nicht auf irgendwelche Netzausbau oder sonstige wartet, sondern einfach macht und du dein Auto schon getankt hast. Super, Andi, dann freue ich mich, dich am 6. und 7. Dezember in Nürnberg begrüßen zu dürfen. Alle, die Interesse haben, mehr zu erfahren über die Technologie von B2X, dann gerne kommen. Alle sind herzlich eingeladen zur Messe.